Herzlich willkommen zu unserem Podcast Agent Mensch, wo wir uns mit unserer ganz persönlichen Beziehung zu künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Und heute würde ich sagen, ist eine besondere Folge, weil wir gemerkt haben, wir wollen uns einmal konkret mit dem Begriff Intelligenz auseinandersetzen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und nochmal ein bisschen tiefer einsteigen mit, ist künstliche Intelligenz jetzt eigentlich intelligent? Und wie verstehen wir das eigentlich und was macht das mit uns, vielleicht auch mit unserer Identität als Menschen, wenn da jetzt auf einmal eine Entität da draußen ist, die mindestens genauso intelligent ist wie wir, aber eigentlich intelligenter sein soll. Genau, und ich glaube, es macht irgendwie Sinn, wenn wir erstmal einsteigen, wo kommt denn jetzt der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich her?
Genau, also das ist nämlich ein bisschen verwunderlich, dass wir den so überhaupt so wenig hinterfragen. Wir benutzen den Begriff ständig, KI, AI, Artificial Intelligence. Und natürlich wird er immer mal wieder auch definiert, aber trotzdem so, was wir wirklich damit verstehen und wie der entstanden ist, das fand ich interessant zu recherchieren. Eigentlich müsste man immer, wenn man über etwas in den Bereich KI spricht, viel präziser und genauer sein. Ja? Weil was sich herausstellt, ist, dass KI ein Sammelbegriff für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge ist. Ja? Also viele von uns und auch wir haben ja in unseren Folgen bisher uns sehr auf Chatbots und große Sprachmodelle, LLMs, fokussiert. Aber eigentlich ist künstliche Intelligenz der Sammelbegriff für eine ganze Familie von Methoden. Man könnte auch sagen, wie so ein Werkzeugkasten für Bilderkennung, Spracherkennung, Prognosen, Anomalieerkennung, Optimierung, Robotik. Ja? Und es wird aber auch für sehr einfache, eigentlich regelbasierte Systeme verwendet, wo gar kein Lernen und nicht so sehr viel Intelligenz eigentlich dahinter steckt. Technologie, die wir zum großen Teil schon seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Produkten und Umwelten verwenden. Eigentlich, der Begriff ist entstanden 1956 auf einer Konferenz im Dartmouth College. Und da kam eine kleine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern zusammen aus Bereichen wie Mathematik, Neurowissenschaften, Kybernetik, Kognitionsforschung. Und die verwendeten den Begriff interessanterweise nicht, weil Maschinen damals schon intelligent waren, sondern eher, weil die Forscher glaubten, dass man menschliches Denken formal beschreiben könnte und auch maschinenhaft reproduzieren könnte. Das war also eigentlich vielmehr ein Forschungsversprechen, und ich würde sagen, das ist es bis heute, als ein Befund. Und der Begriff wird insofern häufig, glaube ich, für uns etwas irreführend verwendet, weil wir damit eigentlich nicht so Sachen wie verstehen, urteilen oder sowas meinen, was normalerweise eigentlich auch zur Intelligenz zählt, da kommen wir aber gleich darauf, sondern dass sehr viele KI-Systeme und diese Intelligenz, die es beschreibt, hat was mit Statistik, mit Mustererkennung, mit Optimierung und mit Steuerung zu tun. Ja, also da ist kein intelligentes Wesen drin in den Maschinen, was so häufig bei diesem Begriff mitschwingt.
Hört sich auch alles sehr mathematisch an jetzt erstmal, oder?
Genau, absolut. Also hört sich sehr rationalistisch an, sehr nach Rechnen eigentlich. Mhm. Ne? Ich habe dann nach Definitionen gesucht und in der Informatik benutzt man meistens eine ziemlich formale, funktionale Definition. Also ein System gilt als intelligent, wenn es Aufgaben löst, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern würden. Ne? Und wahrscheinlich viele von euch kennen den Turing-Test von Alan Turing 1950 postuliert. Und der hat ja gesagt, dass der Maßstab für wirkliche künstliche Intelligenz wäre, wenn ein Mensch, eine Testperson, über einen Bildschirm mit zwei Entitäten kommuniziert, von denen eine Maschine ist und das andere ein Mensch. Und wenn die Testperson nicht herausfinden könnte durch Dialoge, welches was ist. Ja? Ich habe noch eine andere Definition vom MIT und von den Stanford IT Labs mitgebracht. Da wird Intelligenz definiert als the ability to perform tasks that require learning, reasoning, perception or problem solving. Ne? Also es ist eine sehr rationales Verständnis von Intelligenz und sehr, sehr pragmatisch. deswegen die Frage an dich, wie empfindest du das so? Ist das, wenn du an Intelligenz denkst, ist dann vieles von dem, was ich jetzt hier beschrieben habe, dann schon abgedeckt?
Ich würde sagen, es ist so ein Teil abgedeckt. Also, und der spricht mich auch an. Also, das ist so eben so mein mathematischer, mein rationaler, mein kognitiver Teil, der einfach in der Lage ist, auch mit komplexen Fragestellungen umzugehen und sich da einen Weg durchzubahnen, sozusagen. Aber ich fühle mich, also was mir da jetzt fehlen würde, wäre meine eigene Erfahrung, dass ein Teil meiner Intelligenz auch was sehr Intuitives hat, wo ich zwischen den Zeilen lese, wo ich auch so subtile Informationen einer Situation oder auch jetzt im Gespräch mit dir so wirklich irgendwie so Hints mitbekomme oder auch einfach wie eine Wahrnehmung habe, die jetzt so ein bisschen auch jenseits nur der Gefühlsebene läuft, wo ich merke, da nehme ich auch Informationen mit und prozessiere die auch in mir und leite daraus was ab. Und den Teil, den höre ich da drin jetzt überhaupt nicht. Sondern ich habe das Gefühl, da geht es halt sehr um eine rationale, vielleicht auch ein bisschen männlich geprägte Idee von Intelligenz und ja im Grunde auch Leistung. Also wofür will man sie denn einsetzen? Das ist da ja auch schon wie mit eingebaut an der Stelle.
Ja, es ist eine sehr so eng gefasste wissenschaftliche Perspektive. Genau. Ne?
Und sehr klinisch auch irgendwie auf einer Ebene.
Ja, ja, ja. Interessanterweise, ich finde ja immer bedeutsam so, was ist das Menschenbild von den Leuten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Einer der Teilnehmer an der Konferenz 1956 war Marvin Minsky, Professor am MIT. Und der wurde zitiert mit dem Satz, of course machines can think, we can think and we are meat machines. Und mich als Fleischmaschine zu betrachten, finde ich irgendwie sehr krass.
Ja, ist auch irgendwie interessant. Ne? Also ich habe das Gefühl, dahinter steht für mich auch immer so dieser Wunsch, etwas so Komplexes und irgendwie in sich Vernetztes wie den Menschen dann doch in letzter Konsequenz in was sehr Mechanistisches ableiten zu können oder ne, die Ursache-Wirkung so begreifen zu können, dass sich alles abbilden lässt. Und ich weiß nicht, ich finde jetzt so, Intelligenz hat für mich auch immer irgendwie so diesen Funken von, da entstehen auch manchmal Sachen, wo eben keiner weiß, wo die Ableitung denn jetzt eigentlich hergekommen ist. Und ich glaube, wir haben ja auch früher schon viel über, was ist denn eigentlich wahre Innovationsfähigkeit und dass die wahren Innovationen ja oft in Menschen jetzt nicht aus einer linearen Ableitung aus dem, was schon da war, entstanden sind, sondern auch irgendwie wie so, da wie sowas vom Himmel gefallen ist, in Anführungsstrichen.
Genau.
Einstein spricht da ja auch irgendwie immer wieder ganz, also in seinen Texten drüber. Und deswegen, ich finde das irgendwie spannend, dass das da so gar nicht auftaucht.
Genau, ich meine, ich glaube, es ist natürlich auf der einen Seite wirklich, wenn man so Wissenschaftswellen sich anschaut, dann war natürlich diese Nachkriegszeit, wo man so viel Angst vor Irrationalität hatte und wo man sich wirklich versuchen wollte, alles möglichst rational zu erklären, war auch in den ganzen Wissenschaften so geprägt von so einem krassen Positivismus. Ja? Also auch meine Wissenschaft, die Kulturanthropologie, die ist dadurch eine Phase gegangen, wo Sprache zum Beispiel 1:1 genau Welt abdecken konnte. Ja, und also da wurde ganz viel von diesen Zweideutigkeiten, von dem the space in between, ja, von den qualitativen Aspekten des Lebens, ausgegrenzt, wahrscheinlich auch wirklich vor so einer Angst, kann ich mir vorstellen, vor Totalitarismus, vor dem, was Ideologien, die vermeintlich nicht rational sind, einfach bewirkt haben im 20. Jahrhundert. Ne?
Auf jeden Fall, also zum Beispiel in meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften war es ja nicht anders, also zum Beispiel eine Master-Thesis durchzukriegen, die qualitativ basiert war, super schwierig. Ja. Also das war überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist jetzt auch schon krass 20 Jahre her, aber damals, also weiß ich noch ganz genau, dass das irgendwie auch total verpönt war und ich habe schon das Gefühl, ich begegne demselben Vibe jetzt eigentlich auch noch immer ganz viel. Also auch so die, ich finde es auch immer interessant, also ich habe ja neulich unseren Freund Stefan Häflinger getroffen und der ist auch Professor für Economics und sich mit ihm darüber zu unterhalten, wie er Arbeitshypothesen zum Beispiel bildet, jetzt auch in Bezug auf KI und zum Beispiel Arbeitswelten, finde ich auch irgendwie total interessant, das dann eben so runterzubrechen, dass das dann in so ein quantitativ, also dass man es quantitativ überhaupt erforschen können kann. Und das ist ja auch irgendwie, also finde ich auch eine totale Kompetenz. Deswegen, also es ist auch nicht so schwarz-weiß, das eine ist gut oder das andere ist schlecht.
Klar. Und es war auch damals nicht so schwarz-weiß. Also ein anderer Informatiker, Joseph Weizenbaum, der hat zum Beispiel Marvin Minsky extrem widersprochen. Und der fand die Vorstellung, dass KI-Wissenschaftler eine Maschine bauen könnten, die wie ein Kind denken lernt, vollkommen irre. Ja, und einige der Texte, mit denen ich mich beschäftigt habe, die beschreiben so, dass diese Hypothese, dass der Geist ein Computer ist und dass unser Verstand auch ein Computer ist, der ist ein sehr maßgeblicher, aber eigentlich auch sehr irreführender Gründungsmythos von KI. Und manche Leute beschreiben es auch wie so die Ursünde. Vielleicht kommen wir da später ja auch nochmal dazu. Ne? Aber ich glaube, was mir noch bei der Diskussion des Begriffs Intelligenz vorkommt, ist, dass es ja ganz, ganz viele verschiedene Intelligenzen gibt. Genau. Ja? Es gibt ein sehr schönes Buch 2022 von dem englischen Digitalkünstler James Bridle geschrieben, The Ways of Being heißt das. Und der beschreibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Intelligenz. Ganz viele auch aus dem Pflanzenreich, ne? Pilze, Bäume, die Interaktion von unterschiedlichsten Lebewesen in der Welt. Und was bei ihm so schön ist, ist, dass er nicht so ein menschenzentriertes Intelligenzbild hat, weil sehr vieles von dem, was mir in der KI entgegenkommt, hat irgendwie doch den Menschen als Maßstab. Ne? Und was Bridle macht, ist, dass er ganz unterschiedliche Formen von Intelligenz beschreibt. Für ihn ist Intelligenz immer die Beziehung, also die Beziehungsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Wesen miteinander zu interagieren, voneinander zu lernen und so. Das Schöne ist aber, dass er eben halt auch sagt, ja, Maschinen haben auch natürlich eine Intelligenz und auch Algorithmen, was wir jetzt sehen in diesem Bereich, ist intelligent, aber es ist eine andere Form von Intelligenz und wir tun uns damit gar keinen Dienst, wenn wir es immer wieder reduzieren und immer nur vergleichen und in Konkurrenz setzen zu den Menschen, sondern vielleicht könnten wir einfach nur wahnsinnig staunen und schauen, was für eine algorithmische Intelligenz entwickelt sich da. Genauso wie wir eben halt auch Pilze uns anschauen und sagen, crazy, ja, wie die miteinander interagieren, Nährstoffe austauschen, wie irgendwie das eine Form von Intelligenz ist, die wir ja auch nur ansatzweise verstehen. Und dass in dem Moment, wo wir über Intelligenzen sprechen, wir einfach einen ganz neuen Raum aufmachen.
Total. Und ich glaube, da drin ist ja nochmal interessant, wenn wir uns bewusst machen, woran, also was ist denn für mich intelligent, misst sich ja auch an meiner Intention und Zielsetzung. Also was will ich denn, wo will ich denn hin und was auf dem Weg zu meinem Ziel will ich mit einbeziehen, kann oder will ich mit einbeziehen in die Ursache- und Wirkungslogik. Also was glaube ich denn muss mit einbezogen werden. Und wir können ja sehr viele Bereiche sehen, wo wir merken, dass die Zielsetzung schon vielleicht sehr, wie gedacht, zynistisch ist, also wo wir merken, okay, das ist ein sehr individualisiertes Ziel, das ist nicht verknüpft mit einem größeren Kontext und auch der Weg dahin wird dann auch nicht nach links und rechts geguckt. Ne? Also ich glaube, wir sehen das in wirtschaftlicher Entwicklung, wir können das jetzt aber auch, finde ich, bei KI-Entwicklungen sehen. So, was ist denn jetzt das Ziel? Kommen wir ja auch nochmal, ist jetzt der Supercomputer das Ziel? Aber warum denn? Also mit welcher größeren Wirkung ist es denn verbunden? Oder geht es vielleicht nur darum, uns zu beweisen, dass wir es könnten? Dann ist das ein sehr spezifisches Ziel, wo ich eine sehr spezifische Art von Intelligenz einsetze und sicherlich nicht die Intelligenz, die viel verknüpfter, vernetzter und tiefer verbunden ist mit dem Leben und sich ja dann auch damit auseinandersetzen müsste, was für ein Schaden entsteht. Und das haben wir in den letzten beiden Folgen, haben uns das ja auch mal versucht bewusst zu machen, das ist uns ja auch nicht so einfach gefallen. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer mit einbeziehen, dass das, also es ist nicht nur die Frage, wie schaut man auf den Menschen, sondern auch, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also was ist denn das übergreifende Ziel? Und das sind natürlich alles nur Wertesysteme, das ist nicht allgemeingültig naturgegeben, das ist eine Wahl, die wir treffen.
Ja. Wollen wir uns mal anschauen, wie denn KI eigentlich funktioniert? Weißt du das zum Beispiel? Ist das was du beschreiben könntest?
Ich glaube, so mein Imposter-Syndrom in diesem Podcast ist, dass ich immer mal wieder mir Texte zu Gemüte führe und Podcasts anderer Menschen, um es besser zu verstehen. Und ich merke aber, dass es mir irgendwie immer wieder so ein bisschen entgleitet. Und ich halte mich eigentlich so für technisch auf so einem autodidaktischen Niveau, dass ich mir Sachen eigentlich ganz gut so herleiten kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer so einen Punkt, dann merke ich so jetzt, ich dachte, ich habe es verstanden und jetzt habe ich es doch wieder nicht verstanden. Ja. Wie geht's dir denn?
Nee, geht mir genauso. Deswegen fragen wir doch mal gleich einfach ChatGPT. Genau, wir fragen jetzt einfach mal. Hallo Chatty, ich würde gerne von dir wissen, Wie KI eigentlich funktioniert. Also mir ist schon klar, dass künstliche Intelligenz anders entsteht und anders gebaut ist als eine klassische Software, die ja Zeile für Zeile programmiert wird, sondern dass KI an riesigen Datenmengen trainiert wird und quasi eher ein bisschen vielleicht wächst. Ja. Wie würdest du denn das beschreiben?
Hallo. Klar, ich erkenne das gerne mal. Also du hast schon recht, klassische Software wird wirklich Zeile für Zeile programmiert, während KI oder genauer gesagt maschinelles Lernen eher darauf beruht, dass man ein Modell mit riesigen Datenmengen füttert. Das heißt, statt dass jemand hier die Regel von Hand vorgibt, lernt die KI aus Beispiel. Und dann zeigt ihr unzählige Daten, zum Beispiel Texte, Bilder oder gesprochene Sprache und die KI passt ihre internen Parameter so lange an, bis sie Muster und Zusammenhänge erkennt. Im Grunde wächst die KI also tatsächlich, indem sie aus Erfahrung umlernt. Man kann sich das ein bisschen wie einen sehr, sehr fleißigen Schüler vorstellen, der mit jedem neuen Beispiel ein bisschen besser wird. Letztlich ist also ein Prozess des Trainierens und Anpassens, bis das Modell das tut, was man sich wünscht.
Okay, danke. Ich stelle jetzt mal keine Nachfrage, weil das offensichtlich irgendwie gerade ein bisschen wackert, jedes Mal ein bisschen verzögert ist. Aber genau, also was ich verstanden habe, ist, ne, am Anfang ist einfach, sind ganz, ganz, ganz viele Daten werden eingegeben und dann gibt es wie so Gewichte, die bestimmen, wie ein Modell die Daten, die Eingabe, meine Query, meine Frage zum Beispiel, verarbeitet und das, was da rauskommt. Ja, und über ganz, ganz viele Trainingszyklen werden diese Gewichte in der unstrukturierten Datenmenge so präzisiert, dass immer mehr das rauskommt, was am wahrscheinlichsten ist. Dass auf jeden Fall dann das rauskommt, was wir dann vielleicht als intelligente Antworten empfinden.
Genau, ich habe auch immer wieder lese ich, dass es im Endeffekt ja auch ein bisschen ein statistischer Berechnungsprozess ist, also mit Wahrscheinlichkeiten, welches Wort jetzt in der Antwort durch das Lernen, also das Wahrscheinlichste ist, dass das irgendwie Sinn ergibt. Also da kann man, finde ich, also diese Art von Beschreibung, die lässt in mir immer erahnen, was die Komplexität dahinter ist. Und dann meine ich auch verstanden zu haben, dass keiner weiß, warum das funktioniert. Mhm. Also dass dieses Warum, also und ich habe das mal versucht, also ich habe das mal versucht zu recherchieren, also wie dann, das hört sich fast so ein bisschen an wie ein Experiment, was so ein bisschen wie Penicillin, 15.000 Mal versucht, irgendwie den Pilz zu züchten in der Petrischale und dann, oder dann taucht auf einmal der eine Pilz auf, der dann eben das, was wir heute als Penicillin kennen, ergibt. Und ich habe irgendwie, also so taucht das in mir immer auf, wenn ich darüber lese, dass es dann doch, also dass man schon grob wusste, in welche Richtung man da arbeitet, aber dass es dann funktioniert, überrascht dann doch irgendwie alle anscheinend.
Genau.
Und das finde ich irgendwie spannend.
Ja, was ich daran so sehr spannend finde, ist, dass das menschliche Gehirn sehr ähnlich funktioniert. Mhm. Ja, und das war mir gar nicht so klar. Ich wusste zwar, dass es dass die neuronalen Netze und dass die Neuroforschung wichtige Impulse gegeben hat, dann in die Informatik. Aber dass es wirklich so ist, dass auch unser Gehirn, also ich weiß schon, unser Gehirn ist kein passiver Empfänger von Informationen. Es ist nicht so, dass da draußen ist Bettina und ich sehe dich jetzt weil du da so draußen bist, sondern mein Gehirn ist auch ein Vorhersagesystem. Ja, und ich erwarte etwas Bestimmtes und das wird dann bestätigt, beziehungsweise erst in dem Fall, wenn du jetzt ganz anders aussehen würdest, dann würde ich denken, ups, ist das Bettina, ja oder nein? Ja. Und dass auch das Gehirn eigentlich auf Wahrscheinlichkeiten basiert und ganz, ganz viele interne Rechenleistungen ständig vervollständigt, das finde ich super interessant. Und wir, so das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich der blinde Fleck, den wir haben in jedem von unseren, nämlich die Stelle in der Netzhaut, wo der Sehnerv austritt. Da gibt's ja keine Fotorezeptoren, also können wir gar nicht sehen und unser Gehirn rechnet aber diesen blinden Fleck ständig voll und ergänzt quasi die Information, die eigentlich fehlt. Und das machen wir ja scheinbar in allen unseren Wahrnehmungsmustern, obwohl uns das gar nicht so bekannt ist. Mhm. Ja, also dass wir eigentlich auch als Menschen von dem, wie wir wahrnehmen, auch halluzinieren, Ja, und ganz häufig bestimmt auch natürlich Sachen falsch sehen oder in etwas erwarten und dann genau auch das sehen, was wir erwarten. Also dass da sich Mensch und Maschine in dem heutigen Stadion gar nicht so unterschiedlich, gar nicht so unähnlich sind, fand ich wiederum interessant.
Genau, also für mich ist das auch irgendwie, also fast ja schon ein bisschen logisch, dass wir was erschaffen, was eigentlich wie so ein Ebenbild von unserer eigenen Funktionsweise ist, inklusive der Pathologien. Weil das, was du jetzt gerade so ein bisschen wie biologisch beschrieben hast, könnte ich jetzt psychologisch nochmal übersetzen. Und da gibt es das ja durchaus auch als ein Phänomen der eigenen inneren Kompensation für Herausforderungen, also Dinge, die einem selber schwerfallen, wo man in sich Gefühlen begegnet, die man irgendwie schwierig findet. Und dann nennt man das Projektion. Also dann sehe ich nicht dich, sondern dann sehe ich mein projiziertes Bild von Joanna an der Stelle und bin eben nicht präsent. Und also das ist jetzt so ein bisschen so ein Ebenenwechsel, aber ich finde es schon ganz interessant, sich bewusst zu machen, dass KI eben eher ja gerade in derselben Systematik funktioniert, wo ich jetzt erstmal mich frage, eben führt das dann mehr zu Halluzination und Projektion anhand dessen, was uns auch als Menschheit schwerfällt? Ja, also wo wir zum Beispiel lieber, wo wir es auch gerne einfach haben. Also das habe ich schon noch manchmal das Gefühl, dass Dinge simplifiziert werden oder sehr glatt werden und so weiter und so fort. Oder ist KI, also sitzen da auch Menschen und trainieren KI in dem Maße, dass man überprüft, ob man wirklich gerade ganz präsent ist mit dem, was wirklich passiert und was die Komplexität des Lebens wirklich abbildet und eben auch sich bewusst macht, wo Dinge ausgeblendet werden oder mal das hinterfragt. Also wie so eine selbstkritische KI im Grunde an der Stelle. Also das, was bei uns als Menschen dann die Selbstreflexion wäre, wenn ich merke, irgendwie bin ich jetzt wirklich mit dir verbunden oder bin ich jetzt eigentlich nur damit beschäftigt, wie ich dich gerne hätte, weil ich nämlich gerade ausblende, da, wo du mich vielleicht auch forderst.
Was natürlich viele Leute machen, die dann unterschiedliche Sprachmodelle zum Beispiel benutzen, dass sie ein Sprachmodell nehmen und die Antwort dann, sie haben es in ChatGPT erstellt, dann geben sie es Claude und dann lassen sie das wiederum meta-reflektieren, was ja vielleicht auch eine ganz interessante Sache sein kann. Sollten wir auch mal machen. Ja. Aber wenn wir jetzt uns mal anschauen, okay, also wir haben jetzt erarbeitet, es ist eine sehr funktionale, rationale Definition von Intelligenz. Und die ist ja auch sehr, sehr wertvoll an sich, ja, wenn sie nicht behauptet und von sich denkt, dass sie alles ist.
Genau.
Ja? So, wo würden wir denn dann jetzt sagen, aus unseren eigenen Erfahrungen und das, womit wir uns beschäftigt haben, wo wir denn da heute stehen? Also, was fällt dir so ein? So, was ist deine Wahrnehmung? Wie intelligent sind denn die Systeme?
Ja, ich glaube, sie sind für mich, also in meinem Gebrauch, und das ist natürlich jetzt auch nur ein Ausschnitt, weil ich benutze Chatbots ja nur auf eine bestimmte Art und Weise, sind sie natürlich inhaltlich im Sinne einer Enzyklopädie unglaublich potent, indem ich fragen kann, so wie, also ich habe gestern eine Kindersicherung in meinem Fenstergriff eingebaut und habe mir das kurz von ChatGPT erklären lassen. Also das, da erlebe ich das, aber ich weiß nicht, ob ich das intelligent finde. Ich finde das halt sehr einfach in der Lage zu sehr gut und mir präzise zu sagen, worum es geht. Ich bin zum Beispiel immer wieder erstaunt, wie oft sich ChatGPT zum Beispiel verrechnet. Also ich lasse da ab und zu mal so komplexere Sachen berechnen, wie meine Altersvorsorge. Und dann merke ich irgendwie so, also jetzt mal ganz ehrlich, das kann einfach nicht stimmen. Und dann sind es aber relativ simple Sachen, wo einfach Fehler auftreten. Ich habe auch wirklich in der Zeit gemerkt, dass ich wieder weniger benutze, weil ich einfach so oft so simple Fehler hatte, wo ich irgendwie dachte, krass. Und ansonsten, ich glaube, für das, was ich wirklich brauche, ist es dann im aktuellen Stadium noch nicht präzise genug. Also Texterstellung, irgendwie Informationen zusammenführen und eine gute Abfolge bringen. Wenn ich zum Beispiel auch so in Organisationen große Analysen mache und Prozesse bewerte oder Rollen zusammenspiele und Interaktionen bewerte, und das manchmal vorstrukturieren lasse von ChatGPT, das hilft mir nicht viel weiter, weil da einfach so viele Fehler drin sind, weil da zum Teil einfach so ein bisschen, da fehlt wie so eine komplexere Schicht von Erfahrungswissen, wie Zusammenhänge in der Organisation sind. Damit ist es anscheinend noch nicht trainiert.
Ja. Also ich glaube es schon, wenn man sich Studien anschaut, ne, dann sieht man, dass in bestimmten Bereichen es unheimlich intelligent ist und in anderen total dumm und auch überraschend dumm. Ne? Also eine der Studien zum Beispiel, die ich gefunden habe, war, dass so in Aufgaben, die Fachleute in den Bereichen wie Finanzen oder Gesundheit lösen, dass da ChatGPT 5.2 war das, menschliche Expertinnen in 70% der Aufgaben absolut schlägt und ist dabei 11-mal schneller und arbeitet und weniger als 1% dessen, was ein Mensch für die gleichen Aufgaben kosten würde. Ne? Also es gibt bestimmte Bereiche, wo das enorme Effizienzgewinne mit sich bringt. Und was ich sehr faszinierend fand, war, mir wurde neulich zugespielt eine Dokumentation auf YouTube, die verlinken wir auch in unserer Newsletter, den insbesondere auch die Abonnenten von euch auf Steady HQ in Gänze kriegen. Und das ist eine sehr schöne Filmdokumentation, The Thinking Game heißt die, über DeepMind. Und DeepMind ist ja dieses Startup von einem englischen Wunderkind, von Demis Hassabis gegründet, der Mathematiker, KI-Forscher ist, der schon mit 6 Jahren irgendwie der beste Junior-Schachspieler Großbritanniens war und so. Und DeepMind ist deswegen so bekannt geworden, weil es nicht nur die ersten so sensationell die besten Schachspieler besiegt hat, sondern auch eben die ersten oder den besten Go-Spieler. Und Go gilt ja als ein super komplexes, auch nicht wirklich rationalen Regeln folgendes Spiel. Und das war ja so einer der Durchbrüche, wo man sagt, okay, hier haben wir wirklich eine neue Stufe von Intelligenz gezündet. Und das Tolle und Faszinierende an dieser Dokumentation ist, dass sie dann auch beschreiben, wie diese Forschung über die nächsten Jahre entwickelt wurde für wirklich was die Welt besser macht, nämlich Proteinfaltung. Und dass das eins so der ganz komplexen medizinischen Grundlagenthemen ist, eben Protein Folding. Und dass innerhalb eines mehrjährigen Prozesses, wo ein ganzes Team da drauf saß, dieses Team AlphaFold dann wirklich, ich glaube, es sind 200 Millionen Proteinstrukturen nicht nur errechnet hat, sondern die auch dann Open Source an die weltweite Forschungsgemeinschaft im Bereich Medizin zur Verfügung gestellt hat. Und das Schöne war, dass in diesem Film auch die Macher wirklich rüberkamen als Menschen, denen es ernsthaft um was ging. Ja, ganz häufig bei den KI-Forschern habe ich immer das Gefühl, die erzählen zwar, dass es irgendwie ihnen wirklich darum geht, die Welt zu make the world a better place, aber glaube ich, sehen wirklich, wenn ich dann schaue, wie sie handeln, welche Prioritäten sie setzen, denke ich immer, nee. Ja. Aber in diesem Fall war das anders, deswegen empfehle ich euch diese Dokumentation sehr. Und das Team wurde dann auch 2024 mit dem Nobelpreis für Chemie bedacht, was schon zeigt, einfach wie mächtig das sein kann, wenn es denn dann wirklich gut eingesetzt wird. Ne? Und natürlich muss man sagen, auch das ist ein Problem von wirklich, das ist eher ein massives Rechenproblem, was da gelöst wurde. Und die Frage ist, hast du ja auch vorhin schon angedeutet, könnte man so etwas wie Darwins Theorie der natürlichen Selektion oder Einsteins Relativitätstheorie, ist so etwas, sind solche wirklichen Sprünge von Erklärungsversuchen in der Wissenschaft, die wirklich ganz neue Standards setzen, ist KI dazu in der Lage? Das, glaube ich, wissen wir einfach nicht. Ne? Aber viele Leute würden sagen, wir wissen es, es ist noch nicht so weit. Ja, und vielleicht ist das einer unserer nächsten Punkte, wo wir uns dann nochmal damit beschäftigen, weil viele sagen, ja, jetzt, ey, ihr dürft nicht KI danach bewerten, was jetzt gerade möglich ist. Das wird ja alles noch viel, viel, viel besser. Das sind ja erst die Anfänge. Ne? Genau. Und dann geht es um das Thema Superintelligenz, Superintelligence und AGI, also Artificial General Intelligence oder auf Deutsch künstliche allgemeine Intelligenz.
Auch wieder so ein interessanter Begriff, oder? Künstliche allgemeine Intelligenz.
Genau, und da würde man ja auf jeden Fall denken, dass da das Emotionale mit einbezogen werden müsste. Ne? Also das ist, das,
wenn General an der Stelle, also allgemein meint, so allumfassend, dann ja.
Genau. Wollen wir da nochmal, lass uns doch mal ein anderes Modell fragen.
Ja.
Ja. Also da fragen wir jetzt mal Claude.
Claude kann allerdings nur Englisch.
Claude kann nur Englisch. Ich glaube, ich könnte auf Deutsch fragen und dann würdest du mir auf Englisch antworten, aber ich frage jetzt auch mal auf Englisch. Ja. Hi Claude, I am holding a discussion actually live during a podcast, so you're going to be live in a second, about superintelligence. And I'm wondering if the general approach to AGI, artificial general intelligence, what is the intelligence in that? Is that a very functional intelligence, or do people mean also an emotional intelligence when they talk about AGI?
Let me give you a concise answer for your podcast. When most people discuss AGI, they're primarily focused on cognitive or functional intelligence, the ability to learn, reason, and solve problems across diverse domains. That's the core emphasis. However, emotional intelligence often comes up in related discussions about AI safety and alignment. Researchers worry that a superintelligent system needs to understand human values and intentions, which involves some grasp of emotional context, but that's usually framed as a safety consideration rather than part of AGI's definition itself. So, to directly answer, AGI typically means functional intelligence at a superhuman level, but the question of whether it should include emotional understanding is genuinely debated among AI researchers. What angle are you exploring in your podcast?
Okay, well, I think that's it for the time being. Thanks a lot.
Sag ich mal Claude, glaube ich, lieber als ChatGPT, oder?
You're welcome. Good luck with your podcast. Sounds like a fascinating discussion. Thanks for having me.
It sure is. Ja, aber Claude spricht ja ein bisschen mechanischer, ne? Total. Claude spricht, als wenn es was abliest. Wenn ChatGPT versucht, er auf jeden Fall mit der Stimme, die ich ausgewählt habe, so your best friend zu sein und so ganz individuell auf dich einzugehen.
Finde ich auch so ein bisschen Mansplaining. Ich finde immer, na klar, erkläre ich dir das jetzt gerne. Dann denke ich schon so, ja, okay, ich weiß nicht.
Okay, nächstes Mal wähle ich
bei ChatGPT eine andere Stimme. Eine weibliche. Ich habe auch eine andere Stimme bei ChatGPT.
Okay.
Okay.
Genau, also ne, ich glaube, also okay, wieder, es ging wieder eigentlich das reduktionistische Verständnis von Intelligenz. Ja. Interessant finde ich, dass AGI gleichgesetzt wird, auf jeden Fall hat sie das jetzt so gemacht, mit Superintelligence. Ja, ja, also allgemeine Intelligenz wird dann plötzlich mit Superintelligence gleichgesetzt, okay. Und was mich so daran total verblüfft, ist, wie gesetzt das als ein Ziel postuliert wird. Ja, also in allen möglichen Diskussionen, die ich jetzt gerade höre, ist das so, ja, ganz klar. Natürlich müssen wir dahin. Das steht kurz davor. Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Und dann entweder heißt es, damit werden alle unsere Probleme gelöst. Ne? Also Nick Bostrom, der 2014 schon ein Buch dazu geschrieben hat über Superintelligence, der hat jetzt ein neues Buch geschrieben und das heißt, wie heißt das? Solved Utopia oder irgendwas, also auch das werde ich verlinken. Was müssen wir denn überhaupt noch in einer Welt machen, wenn alles eigentlich gelöst ist durch KI und wir weder arbeiten müssen mehr, weil das machen die Algorithmen für uns, wir müssen eigentlich gar alle Krankheiten werden, geheilt werden können. So, und in was für einer Welt leben wir denn dann da? Ja, was? Okay, also das ist die eine Vision. Und die andere Vision ist, dass Leute sagen, das wird super, super gefährlich. Wir müssen in dem Moment nämlich, wenn KI, künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz weit übertrifft, wird das unkontrollierbare, unvorhersehbare Veränderungen verursachen. Und ein Beispiel für diese These ist von zwei auch wiederum Informatikern oder Mathematikern, weiß ich nicht genau. If anyone builds it, everyone dies. Why superhuman AI would kill us all, 2025, von Eliza Yudkowsky und Nate Source. Und ja, die sagen, dass wenn wir eine Superintelligence haben, wo sich eben halt dadurch, dass diese Systeme sich immer mehr weiter selbst trainieren und deswegen immer, immer, immer exponentiell intelligenter werden, dass so eine Superhuman Intelligence nicht irgendwie das menschliche Wohl im Zentrum hat. Deswegen immer dieses, wie ist das Alignment, wovon ja auch Claude eben gesprochen hat. Wie ist die, wie inwiefern kriegen wir diese Art von Intelligenz dann wirklich verbunden mit menschlichen Werten, sondern dass es einen totalen Kontrollverlust geben wird wahrscheinlich und dass dann auch sogar das Ende der Menschen sein könnte. Ja? Und Und einen Satz vielleicht noch, ne? Weshalb sagen Sie, ist das der Default? Sie sagen, der Default ist, weil dadurch, dass wir es eben nicht Code für Code-Zeile bauen, sondern so züchten, dass es dann so sehr seinen eigenen Gesetzen folgt, dass wir es auch nicht mehr mit irgendeiner Code-Zeile fixieren können, dass wir es dann quasi irgendwie was rausnehmen, was gefährlich ist, sondern dass es eben halt insgesamt unsere Agency vollkommen übersteigt.
Ich meine, den Aspekt, den kann ich jetzt nachvollziehen, weil, also, das finde ich ja auch irgendwie interessant, dass da irgendwie, dass man im Kern dann nicht weiß, wie es funktioniert, und dadurch hat man da natürlich jetzt schon den Kontrollverlust. Ich glaube, was ich total spannend finde, ist, warum oder wie kommen wir denn darauf, dass etwas, das immer, immer, immer intelligenter wird, genauso zerstörerisch unterwegs wäre, wie wir das gerade sind. Also man könnte ja auf einer Ebene auch argumentieren, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und mit dem Planeten umgehen, eher ja eine Frage von einer Unfähigkeit ist, eine gewisse Komplexität, nämlich dass, wenn ich jetzt das, mich dem Fortschritt von KI hingebe, halt auch sehr viel irgendwie Schaden entsteht und ich mich vielleicht nicht direkt damit auseinandersetzen muss, aber jemand anders, und dass ich diese Komplexität in mir gar nicht so richtig halten kann und möchte. Und natürlich ist das auch ein emotionaler Prozess, das haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen. Aber man könnte ja auch sagen, ein System, was immer, immer intelligenter wird, ist sich dieser Zusammenhänge sehr, sehr, sehr bewusst. Und dann ist für mich eigentlich, ist das nicht nur, weil etwas immer potenter wird als die Menschheit, automatisch schlecht, sondern dann ist die Frage, wo ist eben die Werteorientierung? Also mit was ist das System denn dann beschäftigt? Und da sagen würde es mir dann wohl mich zumute, weil ich natürlich denke, na okay, also wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen, die Menschen, deren Menschenbild, die KIs oder Superintelligenzcomputer dann trainieren, wenn die natürlich sehr identifiziert sind mit einem bestimmten Wertesystem, wo es eher zum Beispiel um Dominanz geht oder um Fortschritts, also eine Art darwinistische Fortschrittsentwicklungsidee, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber es ist jetzt nicht nur, weil das System selber intelligenter wird. Und ich finde, es wird manchmal so ein bisschen reduziert diskutiert, so als wäre der Kontrollverlust, dass es immer intelligenter wird und wir halt nicht verstehen, warum. Nee, es liegt ja, also für mich liegt es nur an den Werten und der Art und Weise, wie es trainiert ist.
Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen zu diesem KI-Alignment-Thema. Ich glaube, das wäre interessant, da nochmal genau hinzugehen, weil da gibt es sehr interessante, erinnere ich mich vage, interessante Thesen, interessante Versuche und so. Aber also, was du sagst, ist das wie dann, dass wir unsere negativen Gefühle und das, was wir auch irgendwie, also dass wir das projizieren auf die Zukunft von KI? Ist das so, dass wir unsere eigenen Ängste von Kontrollverlust...
Oder andere, unsere eigenen Ängste vor anderen Menschen, die mehr Macht haben als wir. Also jetzt auch, also zu Recht gibt es ja genug Beispiele,
sehr aktuelle
wie irgendwie historische. Also ich glaube, dass es zum Teil einfach eine Projektion ist. Und ich meine, ich fühle mich machtloser und dann habe ich erstmal kein Vertrauen in etwas, das so viel omnipotenter erscheint als ich selber. Und dass das irgendwie aber dann gerade sehr mit dem Intelligenzbegriff verbunden wird, aber jetzt auch gar nicht mit einbezogen wird, dass wir es halt kreiert haben, weil das ganze System in einer bestimmten Art und Weise trainiert wurde. Und da kann ich, also da merke ich so, da kann ich mich jetzt, ich weiß nicht, ob du da schon was zu gelesen hast, ich kann mich auch nicht so ganz orientieren, gibt ja mal wie diese Artikel über die Risiken von KI. Und da wird ja sehr viel dann auch beschrieben, dass die Systeme sich totstellen, wenn sie sich eigentlich abstellen sollen und anfangen sozusagen, sich zu schützen vor dem Zugriff der Menschen, die sie eigentlich kontrollieren wollen. Und da frage ich natürlich, ist das jetzt, also haben die sozusagen, hat ein KI-System einen natürlichen Überlebensinstinkt internalisiert? Oder ist es schon eine Konsequenz von dem Wertesystem, wie es trainiert worden ist?
Also ich glaube, wir lassen uns auf jeden Fall eine Folge zu KI und Sicherheit und sowas machen. Ich glaube, das ist gut. Aber was du eben gerade gesagt hast, was ich natürlich total interessant finde, ist, also es scheint ja so zu sein, dass was wir jetzt gerade sehen, dass das eine bestimmte Form des Menschseins auch auf jeden Fall exponentiell nochmal verstärkt. Ne? Und wir haben schon gesagt, also in dem Moment, wo KI so stark mit einem sehr rationalistischen Intelligenzbegriff arbeitet, werden ganz, ganz, ganz viele Aspekte des Lebens ausgegrenzt. Ja, eigentlich alles, was qualitativ ist, was
beziehungsbasiert
ist, was irgendwie gefühlt ist, was nicht nur gedacht wird. Ne? Also alle Wahrnehmungen, die eben verkörpert sind und die nicht in Form von Sprache zum Beispiel beschrieben werden kann. Ne? Und das ist natürlich wirklich eine Gefahr. Ne? Also da, wenn wir das jetzt, dieses sowieso ja schon super rationalistische, die Welt, in der wir leben, die so von Zahlen bestimmt ist, wo wir immer darum ringen, dass Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften an den Unis, dass die auch eine wichtige Bedeutung haben, dass unsere ganze Kulturförderung und alles, was man hat, dass das nicht nice to have ist, sondern dass das eigentlich uns als Menschen ausmacht. Und wenn das alles ausgeblendet wird zum großen Teil und nur dieses sehr linke Gehirnhälfte-Weltbild, wo es eben halt um die Welt als quantifizierbare Teile, die man beherrschen, manipulieren, kontrollieren kann, geht, das ist etwas, das macht mir, ich weiß nicht, ob Angst errichtet, also davor, davor habe ich Angst.
Genau, also das geht mir genauso. Für mich wäre das eben wie so, also wir haben sozusagen die nächste Entität geschaffen, die uns diesen Aspekt von uns selbst als Menschheit widerspiegelt und dieses Mal auch noch in einer Form, wo wir merken, dass uns die Kontrolle nochmal anders als vielleicht mit der Atombombe, wo immer noch ein menschliches Wesen auf den Knopf drücken muss und entscheiden muss, schmeiße ich da jetzt ab, haben wir auf einmal eine, ja, irgendwann vielleicht oder jetzt schon autonom agierende Entität erschaffen, die uns sozusagen dann vielleicht in ihren eigenen Handlungen und Entscheidungen genau all das Schwierige und Negative widerspiegelt, was uns als Menschheit ja sowieso gerade schon sehr beschäftigt, sowohl in Aktionen als auch in Konsequenz. Und was eben nicht auftaucht, weil es nicht, also Arbeitshypothese nicht so trainiert ist, ist all das, wo Empathie eine Rolle spielt, wo es darum geht, also das Verbundene, das Vernetzende zu begreifen, wo man eben auch mit einbezieht, wo Schaden entsteht, also wo man eine Fähigkeit hat, Grenzen zu setzen, weil sie für das größere Ganze die sinnvollere Entscheidung sind, als immer weiter, schneller, größer zu machen. Und ich glaube, der Aspekt, der fehlt mir einfach und das stresst mich schon auch. Also weil ich habe einfach das Gefühl, mir schafft es fast so auf, als hätten wir dann für diese Art und Weise Leben gestalten zu wollen, was jetzt auch mehr meine wäre, einen Gegenspieler, von dem ich irgendwann nicht mehr genau weiß, wie ich mit dem umgehen kann. Mhm.
Genau, weil er eben nicht nur mit uns über Sprachmodelle agiert, sondern weil er in allen möglichen politischen, behördlichen, administrativen, versicherungstechnischen, Polizeiüberwachungs-, also das ist ja dann etwas, was wirklich ganz, ganz viele Lebensbereiche durchzieht. Ne? Diese Form von Denke in dem Sinne. Ne?
Also ne, wenn man schon mal was ganz Simples nimmt, das hatten wir ja in unserer Arbeitsfolge auch besprochen, der Fakt, dass ich in vielen Bewerbungsverfahren jetzt erst in vierter oder fünfter Instanz einem menschlichen Wesen begegnen, wird ja jetzt total verändern, wie Menschen nach welchen Prinzipien, Parametern und nach welcher Wahrnehmung eingestellt werden. Und ich glaube, es gibt so viele Stories von Karrieren, die auf Zufall basieren, die irgendwie auf
der irgendwelchen, weil die irgendwie einen Trigger bedient haben und dann hat jemand gesagt, wow, okay, das finde ich interessant.
Genau, oder ich habe was gefühlt oder ich hatte eine Eingebung, ich konnte es noch nicht mal erklären und ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht, was wir uns eigentlich rational an der Stelle vorgenommen haben. So, und das wird alles immer, immer weniger passieren. Also ich glaube, dieses Element von unvorhersagbaren, zufälligen, nicht kontrollierbaren, das wird halt immer weniger werden. Und ich habe, also in mir wird Leben dann lebendig, wenn es nicht komplett kontrollierbar und verfügbar ist. Sondern wenn ich irgendwie auch damit konfrontiert bin, dass Dinge entstehen dürfen und niemand die Parameter schon also so zerlegt hat, dass wir im Grunde alle nur noch auf dasselbe hinaus arbeiten. Und also in mir entsteht da auch immer das Bild der Gleichschaltung. Also das wüsste ich jetzt irgendwie nicht, wie das, also das muss ja irgendwann passieren, dass sich das immer mehr synchronisiert. Und Ich meine, darüber können wir auch mal sprechen. Hast du angefangen, Pluribus?
Ja, habe ich schon. Habe ich schon. Ich bin bei der, also ich habe jetzt nur noch die letzte Folge.
Ah, okay, ja, soweit bin ich noch nicht.
Aber lass uns ein Extra machen. Wir machen ein Extra zu Pluribus.
Zu Pluribus, okay, genau. Und gleich scheint gut. Also das ist jetzt ein Cliffhanger, weil dann sagen wir noch nicht mal, worum es eigentlich gerade geht.
Genau.
Aber das finde ich zum Beispiel, also das wäre jetzt die positive Variante, aber das wäre auch die Frage. Also auf welchem, wo sind wir denn gerade auf dem Weg dahin, dass sich alles so synchronisiert. Also ich habe schon das Gefühl, meine E-Mails klingen alle sehr ähnlich, weil ich jetzt mehr Menschen habe, als die mit ChatGPT E-Mails schreiben, als Menschen, die noch eigene E-Mails schreiben.
Ja, klar, eindeutig. Und wir wissen ja auch schon, wie das Internet geflutet wird von diesen ganzen Sachen, ne, die nicht so sehr intelligent sind. Die vielleicht intelligent klingen, aber dann, wenn man ein bisschen tiefer geht, nicht intelligent sind.
Ja, und auch irgendwie kein, also
keine Seele.
Stil, keine, also alle so ähnlich, sich halt einfach alle sehr ähnlich, sind sehr glatt.
Ja.
Okay, aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu Intelligenz zurück.
Genau, also ich meine, also du hattest, ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir hatten im Vorgespräch, hatten wir ja nochmal Hartmut Rosa erwähnt mit seinem Buch, wie heißt es nicht, Unverfügbarkeit? Genau, auch ein Buch, was wir auch in dem Newsletter dann nochmal verlinken. Sehr schönes Buch, was einfach so, nur was macht den Kern des Menschen aus? Und wenn wir natürlich KI-Systeme an einen Platz setzen, wo wir sehr bewusst sagen, dies ist deine Aufgabe, deine Rolle, dann, glaube ich, ist es fantastisch, wofür wir diese neuen Technologie und was da alles noch kommen wird, nutzen können. In dem Moment aber, wo wir das Gefühl haben, das ist alles und das ist so viel mehr als wir, glaube ich, kapitulieren wir auf eine Art und Weise, die total gefährlich ist und crazy ist.
Ja, da kann ich total mitgehen. Ja, genau, ich habe irgendwie das Gefühl, wir fangen an irgendwie an einer Stelle noch mehr. Es fühlt sich fast an, die Verantwortung auch in ein System abzugeben. Also das wäre ja auch nochmal eine Folge zu gucken, was macht denn, also was für einen Einfluss hat den Nutzen von Chatbots auf unsere kognitive Fähigkeiten. Und ich merke das aber schon
auch. Was macht denn KI mit unserer Intelligenz?
Genau, mit unserer Intelligenz. Ja, super. Und ich habe schon das Gefühl, wenn ich zu oft abstraktere, also wenn ich so Skizzen und Ideen, wenn ich das so oft ChatGPT frage, dann merke ich, fällt es mir immer, immer schwerer, das aus mir selber herauszuschöpfen. Also das kann ich schon total fühlen. Und ich glaube, und für mich fühlt sich das innerlich wie Verantwortung. Also ich übergebe so einen anstrengenden intellektuellen Schritt an ChatGPT ab und will mich da irgendwie, will es mir da einfach machen, ehrlich gesagt, an einer Stelle. Und ich glaube, das nochmal auf einer größeren Skalierung, also dass wir dann immer mehr irgendwie an diese Systeme abgeben, auch vielleicht unter der Vermutung, dass sie einfach als Techniksysteme ja für uns sind, ja, finde ich auch total schwierig.
Genau, und zugleich, wir wissen ja, nichts ist oder wenig ist linear. Von daher, es könnte ja auch sein, dass wir dadurch, dass wir so krass konfrontiert werden mit einem bestimmten Aspekt von Welt, von uns selbst auch als Menschen, dass uns der sehr bewusst wird und dass dadurch das, was fehlt, noch stärker auch irgendwie uns wiederum bewusst wird und dass wir da auch wieder eine Kurskorrektur vornehmen können und sagen können, okay, also eigentlich es interessiert uns, Intelligenz ist wichtig, weil es gibt so viele ungelöste Themen und Herausforderungen, aber eigentlich brauchen wir mehr Weisheit und dass es uns wieder viel mehr zur Weisheit hinzieht und diese Balance dann, die könnte auch rauskommen.
Ja, das wäre natürlich irgendwie, also wenn, genau, vielleicht sagen wir kurz, was wir unter Weisheit verstehen, das wäre ja im Grunde verkörpertes Wissen und so, es ist in sich selber etwas, was man auch leben kann und was auftaucht im eigenen Verhalten, in der eigenen Wahrnehmungsweite, in der eigenen Ausdruck, also wäre jetzt mindestens meine
Definition. Genau, und was nicht irgendwie logisch, rational herzuleiten ist, sondern
intuitiv
irgendwie aus einer anderen Sphäre auch kommt.
Also wo sich in mir viele Wahrnehmungsebenen miteinander verschalten, die eben nicht nur das Rationale. Und das wäre wär natürlich irgendwie auch meine Lieblingsutopie.
Okay, also let's go for that.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Johanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.